ORF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland.
Georg Brenner hier, schönen Vormittag. Ich kenne jemanden, der gerade im Spital liegt und beatmet werden muss. Ich kenne jemanden, der keine Arbeit hat und kein Geld verdient. Ich kenne auch Menschen, die in einem der reichsten Länder der Welt leben, also in Österreich, und Angst haben. Die Corona-Krise. Aber wir haben ja auch noch die Klimakatastrophe, Terrorismus, Rassismus, Cyberattacken, Arbeitslosigkeit, Globalisierung und. Aber unser Gast meint, wir schaffen das. Er ist einer der bekanntesten Wissenschaftler der Nation und ich freue mich sehr, dass er da ist. Zumindest via Telefon. Markus Tengstschläger, willkommen, Herr Professor, hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung, hallo.
Die Macht der Gene, endlich unendlich, die Durchschnittsfalle und jetzt die Lösungsbegabung. So heißen seine Erfolgsbücher, wahre Bestseller sind das. Bei uns zu Gast, bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur in der Wissenschaft, Markus Tengstschläger. Nochmal danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Professor, wir freuen uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung noch einmal.
Ich möchte gleich reinspringen. Wir hören immer, noch nie hat sich die Welt so schnell verändert, noch nie hat es so schnell so dramatische Veränderungen gegeben, noch nie war die Menschheit vor so einer Herausforderung. Stimmt das überhaupt?
Also ich glaube, dass Vorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit, was die Zukunft anbelangt, ja immer existiert hat. Das ist ja klar. Und die Frage, ob heute mit unseren jetzigen Technologien die Vorhersehbarkeit der Zukunft jetzt abgenommen hat oder zugenommen hat, ist ja schwer einzuschätzen. Die einen sagen, ja, mit all der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung und all den Daten, die uns über Menschen zur Verfügung stellen, ob es Kundinnen oder Kunden sind, Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, kann man doch die Zukunft jetzt viel besser prognostizieren, viel bessere Prognosen treiben für das, was einmal kommt. Aber die anderen sagen wieder, ja, aber VUCA ist die Zukunft geworden, also volatil, unsicher, komplex, ambivalent, niemand weiß mehr so wirklich, was kommt. Ich glaube in Wirklichkeit, die Frage, was da jetzt mehr oder weniger ist, vorhersehbar oder unvorhersehbar, ist schwer zu beantworten, aber ich glaube, jede und jeder von uns hat, ob im Privatleben oder Berufsleben, heute mehr Fragen und Probleme zu lösen, als das noch früher war. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Geschwindigkeit der Veränderung zugenommen hat. Die Geschwindigkeit des Lebens hat zugenommen und dadurch brauchen wir einfach eine hochaktive Lösungsbegabung.
Naja, ich denke mir, die Menschen hatten halt vor 500 Jahren noch mit der Pest zu kämpfen und haben nicht gewusst, ob sie 40 werden. Also das ist ja auch eine Herausforderung.
Genau, aber wir müssen schon wissen, wenn wir jetzt von Lösungsbegabung sprechen, und Begabung ist ja ein Potenzial, das dann erst sozusagen entwickelt werden muss durch Üben und Wissenserwerb, dann war das ja immer notwendig. Und wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, die letzten Jahrhunderte, wir haben ja auf dieser Welt Enormes erreicht. Vieles ist viel besser geworden, ob das jetzt Gesundheit betrifft, Gerechtigkeit, Bildung auf dieser Welt, aber es ist eben noch ganz viel Luft nach oben. Es sind immer noch hunderte Millionen von Menschen, die hungern. Wir haben eine Klimakrise, wir haben Terrorismus, wir haben eine Pandemie und vieles, vieles mehr. Und wir müssen natürlich Lösungsbegabung im Individuellen aktiv halten und fördern, aber auch kollektiv, gemeinsam.
Bei uns zu Gast einer der führenden Köpfe in Sachen Humangenetik, Professor Markus Tengstschläger. Herr Professor, ich habe gestern einen Begriff gelesen, also zum ersten Mal wahrgenommen, der jetzt die Runde macht, nämlich die Coronials, das heißt, das sind die Kinder, die jetzt durch die Pandemie geprägt werden oder jetzt zur Welt kommen. Werden die Welt viel anders sehen als die Millennials oder die Generation X oder alle, die jetzt schon erwachsen sind?
Also ich glaube, natürlich ist das jetzt, und das muss man natürlich sich die Frage stellen, in welchem Alter die Menschen waren oder sind, sozusagen in Zeiten der Pandemie. Aber klar, natürlich hat das bis zu einem gewissen Grad Auswirkungen. Ich würde trotzdem sagen, dass es schon ganz andere Zeiten gegeben hat und es Generationen gegeben hat, die ganz ohne Zweifel, und da sind wir uns einig, Kriegsgenerationen noch viel, viel einschneidendere, ich sage mal, Beeinflussungen erlebt haben. Mhm. Ich glaube aber schon, dass gerade das, worüber ich schreibe, nämlich die Tatsache, dass man bereit sein muss, sich kollektiv wo einzubringen, dass diese Bereitschaft jetzt auch wieder gefordert ist und dass diese Generation gerade mit dieser Bereitschaft auch später bei vielen anderen Themen, weil wir haben ja andere Themen auch, wir haben ja immer noch einen Klimawandel, wir haben Terrorismus auf dieser Welt, wir haben Rassismus auf dieser Welt, es gibt viele Themen, wo man sich sozusagen so einbringen kann, die uns alle betreffen und wo der Beitrag jedes Einzelnen zählt. Und das ist mir auch deshalb so wichtig, weil das ist, ich bin jetzt nicht jemand, der dieser Pandemie schon irgendwas Gutes abgewinnen will. Ich beschäftige mich noch immer ausreichend mit den negativen Seiten. Aber man könnte sagen, dass sie etwas gezeigt hat, nämlich dass jeder Beitrag zählt. Natürlich braucht man große Lösungen, Impfstoffe, Medikamente, politische Entscheidungen. Aber die kleinsten Beiträge im Alltag sind Teil der Lösung von diesem Ansatz, von dieser Problematik der Pandemie. Und das zeigt jeder und jedem, dass man sagt, hör mal, auch wenn du mitmachst und deinen Beitrag leistest zur Lösung dieses Problems, dann hat das einen Sinn und bringt was.
Sie schreiben ja auch im Buch, es ist ganz wichtig, dass man sagt, von diesem Ich wegzugehen im Sinne von, wenn ein Einzelner glücklich ist, wie so viele Glücksratgeber irgendwie sagen, also schau, dass du selber glücklich bist, dann kannst du andere glücklich machen, mag sein, aber weg von dem Ich, hin zu einem Wir. Wir haben ja in den vergangenen, sagen wir, 40 Jahren in Zeiten des Wohlstandes immer wieder gehört, wie man sich selbst verwirklichen kann, wie man sich selbst finden kann. Wir hatten die Ich-AG und so weiter. Wird das nicht sehr kompliziert sein, da wegzukommen und zu sagen, das Wir ist wichtig? Wird man da nicht sofort in ein politisch auch linkes Eck gedrängt oder vielleicht sogar in ein rechtes, wenn man sagt, wir als Volk?
Also gar nicht. Ich glaube, es geht jetzt um das, dass wir sozusagen die Menschen gemeinsam zu einer Problemlösung motivieren können. Es fängt schon beim Ich an, insofern, als ich sage, für Lösungsbegabung, damit man sie entfalten kann, fängt man einmal bei den Kleinen an, im Kleinstkindalter. Und ermöglicht den Kindern von Anfang an selbst Lösungen finden zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es darf nicht so sein, dass die Eltern den Kindern die Lösungen permanent und laufend abnehmen. Natürlich in einem bestimmten Rahmen. Wir wollen nicht, dass ein Kind wieder auf die heiße Herdplatte greifen muss. Aber wir wollen, dass Kinder diese Erfahrung, wie komme ich zu einer Lösung, wie finde ich eine Lösung für ein Problem, wie komme ich auf eine gute Idee, selbst machen können. Und wenn Sie von Persönlichkeitsentwicklung sprechen, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung schon ist, weil wenn man dieses Gefühl, ich nenne es das coolste Gefühl überhaupt, kennt, ich kann ein Problem lösen, ich kann einen Beitrag leisten, dieses Gefühl prägt einen für ein Leben lang. Und später im Erwachsenenalter wird man dann, wenn Probleme auftauchen, sei es im Privatleben, im Berufsleben, immer wieder gerne bereit sein zu sagen, ich weiß ja, dass ich Probleme lösen kann, das kenne ich ja schon aus meiner Kindheit und ich bringe mich daher ein, sei es jetzt bei meinen eigenen individuellen Problemen, aber vor allem auch bei kollektiven Themen, wie es zum Beispiel jetzt eine Pandemie ist.
OF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.
Mahlzeit Burgenland, Sie haben Probleme, ich habe Probleme, wir alle haben Probleme und irgendjemand hat einmal gesagt, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Ob das jetzt die Steuererklärung ist, der platte Reifen oder vielleicht die Klimakatastrophe. Unser Gast hat ein Buch geschrieben, die Lösungsbegabung. Markus Hengstschläger ist bei uns zu Gast, via Telefon in Zeiten wie diesen. Nun haben Sie die Lösungsbegabung erwähnt, dass man Kinder schon dazu motivieren, erziehen kann. Sie haben selbst zwei erwachsene Kinder. Wie haben Sie es bei denen gemacht? Was war Ihr Ansatz in Sachen, meine Kinder zu lösungsbegabten Menschen zu machen?
Ich glaube, ich habe es genauso, meine Frau und ich, wir haben es genauso versucht, wie ich auch glaube, sozusagen unter auch der Weg in dem Buch beschrieben ist, wie man das tut, ganz am Anfang einmal jetzt, wie gesagt, schon im Kleinstkindalter diese Chance geben, selbst Lösungen finden zu können, ist der erste Schritt. Wir müssen wissen, Begabungen sind genetisch mitgeprägt, genetisch mitbestimmt, auch frühkindlich geprägte Potenziale. Mehr ist das nicht. Das ist einmal nur das Potenzial. So, in Leistungen umgesetzt werden kann es in letzter Konsequenz nur dadurch, dass man Wissen erwirbt, dass man übt, dass man das lernt und erlernt. Das ist mir ganz wichtig. Der Mensch ist bei diesen Fragen eben nicht auf seine Gene reduzierbar. Gene sind maximal eben das Werkzeug, die Nuss knacken wir selbst. So, wenn man das also jetzt einmal, dann gibt es einen zweiten Schritt und der zweite Schritt ist, dass man sagt, welche Art von Bildung braucht man dann, die man sozusagen dazu braucht, um die Lösungsbegabung aktiv halten zu können, entfalten zu können und fördern zu können. Und da spreche ich von gerichteter und ungerichteter Bildung. Also gerichtete Bildung ist in Richtung auf ein ganz konkretes Thema, wo wir vielleicht sogar schon eine Lösung haben. E ist gleich mc Quadrat, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat und Penicillin hilft gegen Bakterien. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Ich bin ein Wissenschaftler. Wissenschaftler schaffen Wissen mit der Hoffnung, dass dieses Wissen, solange es sozusagen wissenschaftlicher Stand ist, auch in der nächsten Generation wieder zur Anwendung kommt. Wir wollen ja nicht alles wieder neu erfinden. Wir wissen, wie wir den Flächeninhalt eines Kreises ausrechnen und fertig. Und diese Lösung wenden wir an. Aber es gibt jetzt viele Themen, wo wir sagen, da haben wir eben noch keine Lösung. Das kann uns im Alltag so sein, das kann auch bei großen Themen so sein. Und hier brauchen wir zusätzlich einen Fokus auf das, was ich nenne ungerichtete Bildung. So, was ist jetzt das? Ungerichtete Bildung sind ungerichtetes Wissen, ungerichtete Kompetenzen, die nicht auf ein konkretes Thema, sondern allgemein notwendig sind, damit man neue, innovative Ideen kreieren kann. Da gehört dazu kritisches Denken, Kreativität, da gehört dazu soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, emotionale Intelligenz, da gehören Themen dazu wie Ethik oder Resilienz und vieles mehr. Und ich glaube, wir müssen im Bildungssystem darauf achten, dass beides wirklich mit der richtigen Gewichtung in der nächsten Generation ankommt. Einerseits natürlich das gerichtete Wissen, das Faktenwissen, völlig unverzichtbar. Aber wir müssen genauso großen Wert darauf legen, dass diese ungerichteten Kompetenzen entwickelt werden, weil dann werden die Menschen in der Lage sein zu sagen, wenn ein neues Problem kommt, wenn eine Fragestellung kommt, für die wir noch keine Antwort haben, ich laufe jetzt nicht mit Panikattacke weg, weil ich keine Lösung dafür schon habe, sondern ich bringe mich ein, in dem Prozess selbst Lösungen zu finden.
Das heißt, ich nehme einen konkreten Ansatz, den man konkret beim Mittagessen heute umsetzen kann. Ich sehe, mein Kind schafft es nicht, Knödel zu schneiden oder irgendwie das Essen. Mhm. Ich eile nicht gleich hin, sondern ich lasse es mal das Problem selbst angehen.
So ist es. Das ist einmal der erste Punkt. Und dann haben Sie schon bei diesem Thema eine Reihe von Kompetenzen ungerichteter Form, die dem Kind helfen. Zum Beispiel eben soziale Kompetenzen, das Gespräch miteinander. Sozusagen, der Mensch ist von seiner Grundanlage her ein sehr vernunftbegabtes und sehr soziales Wesen. Wir müssen uns nur wirklich darauf besinnen, dass wir diese, ich sage jetzt einmal, Kompetenzen auch anwenden können, diese Anlagen, diese Begabungen auch wirklich anwenden tagtäglich. Und dann gibt es eine dritte Komponente, also wenn man das von klein auf sozusagen mit der Chance, selbst Lösungen finden zu können, entfaltet, wenn man dann die richtige Kombination aus gerichteter und ungerichteter Bildung anwendet, dann gilt es aber, und das ist mir ganz wichtig, und im Buch beschreibe ich eine ganze Reihe von ganz praktischen Ansätzen, wie man dann ein Leben lang Lösungsbegabung aktiv halten kann. Weil das muss man. Man muss immer wieder die Lösungsbegabung aktivieren, wenn es um Problemlösungen geht. Und da gibt es ganz eine Reihe von ganz verschiedenen Strategien, die hier hilfreich sein können.
Mit 16 war er als Punk unterwegs, mit 22 war er bereits Magister, mit 24 Doktor. Mit 35 der jüngste Universitätsprofessor für medizinische Genetik, Markus Hengstschläger, via Telefon heute unser Gast in Mahlzeit Burgenland. Herr Professor, in all diesen Phasen, die Sie durchlebt haben und Ihre Karriere gemacht haben, wenn wir von den Nüssen sprechen, die wir mit unseren Genen nicht knacken können, sondern die wir nur selbst knacken können, was waren denn in Ihrer Biografie die schwierigsten Nüsse, die zu knacken waren?
Na, ich glaube, das Besondere ist eben, ich glaube, man kann es, und das geht ja wahrscheinlich den meisten so, nicht an einem Punkt festmachen oder an einer Sache festmachen, wo man sagt, das war es und dann war alles anders als vorher. So ist es ja nicht. Und das ist ja schon einmal auch einer Punkt, den ich auch in meinem Buch als eine Grundvoraussetzung für eben eine aktive Lösungsbegabung beschreibe, nämlich das ist, sich auf den Weg zu machen und in Bewegung zu bleiben. Mhm. Es ist deshalb so wichtig, weil das in Bewegung bleiben, das heißt, sich immer wieder mit achtsam offenen Augen und offenen Ohren voran zu bewegen, konstant, konsequent, führt zu einem, und ich habe schon erwähnt, ich habe im Buch viele verschiedene, in der Praxis auch anwendbare Beispiele und Strategien vorgestellt, wie ich meine, wie man eben Lösungsbegabung im Alltag und im Berufsleben aktiv halten kann, auch bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und eine davon ist, den Prozess dessen, was wir Serendipität in der Wissenschaft nennen, aufrechtzuerhalten. Und Serendipität steht dafür, dass wenn man jeden Tag in der Früh aufsteht und sich in Bewegung setzt, dann ist man natürlich auf der Suche nach Lösungen für im privaten Berufsleben die Dinge, die man sich vorgenommen hat. Aber es entsteht auch der Prozess, dass man zufällig etwas finden kann, was man gar nicht gesucht hat. Und diesen Prozess nennt man Serendipität. Zufällig gefunden, obwohl nie gesucht wurde, Amerika, Röntgenstrahlen, Teflon, das Penicillin oder zumindest einen großen Beitrag dazu hat Fleming dadurch geleistet oder konnte dadurch leisten, dass eine Verunreinigung einer Bakterienplatte mit Schimmel ihm gezeigt hat, dass im Schimmel eine antibakterielle Wirkung ist. Gesucht in dem Sinn nicht, aber weil aktiv, weil immer mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben gegangen, kann man auch eben Dinge finden, Serendipität, zufällig, die man nicht gesucht hat. Aber wer sich nicht in Bewegung setzt. Wer nicht immer in Bewegung bleibt, findet nicht, was er sucht und auch nicht, was er nicht sucht.
Also zu sagen, ja, es ändert sich eh nichts, ich mache das, was ich immer gemacht habe, es wird schon passen, weil es hat schon mal irgendwann gepasst, ist nicht der richtige Weg, um quasi lösungsbegabt durchs Leben zu kommen.
Also da sprechen wir schon wieder einen nächsten Punkt an, und das ist der, dass ich sage, und wohl wissend, dass es natürlich viele Übergänge gibt und viele verschiedene Typen gibt, spreche ich immer ganz gern von drei Typen in der Gesellschaft. Die einen sind einmal die blauäugigen Optimisten. Die sagen, das wird sich schon ausgehen. Das ist sie immer ausgegangen und die werden das schon machen. Die sind in dem Fall meistens die anderen. Ja, jetzt sehr beliebt Politik, die Wissenschaft, jedenfalls die anderen. Diese blauäugigen Optimisten bringen sich aber nicht selbst ein, weil sie sagen, es geht eh auch ohne meinen Beitrag. Dann gibt es die eingefleischten Pessimisten, die sagen, es geht sich nicht aus. Und wenn es sich diesmal nochmal ausgeht, das nächste Mal geht es sich sowieso nicht aus und mein Beitrag ändert daran auch gar nichts. Und daher bringe ich mich auch nicht ein. Und die dritte, und diese Gruppe, diese zweite, die hat sogar auch meistens eine Begründung, und das ist die, der Mensch ist im Grunde schlecht, und weil der Mensch im Grunde schlecht ist, hat das zu dem allen geführt. Jetzt muss ich sagen, als Biologe, als Genetiker, der Mensch ist nicht im Grunde schlecht. Er ist das Produkt der Wechselwirkung aus Genetik, Umwelt und dann auch noch dem, was wir Epigenetik nennen, also vereinfacht dargestellt, die Verwendung unserer Gene. Das bedeutet, wir haben sehr viel selbst in der Hand. Es ist eine Verantwortung, eine Chance zugleich. Mhm. Ich sage immer diese Parabel von dem Großvater, der seinem Enkel gegenüber sitzt und sagt, in jedem von uns gibt es zwei Wölfe. Der eine ist der sozusagen böse, ich sage jetzt mal machtgierige, egoistische, und der andere ist der soziale, vernunftorientierte, lösungsbegabte. Und das Enkelkind sagt, Opa, wer wird gewinnen? Und der Opa sagt drauf, der, den du fütterst. Und diese dritte Gruppe, um die geht es mir, die dritte Gruppe sind weder blauäugige Optimisten noch eingefleischte Pessimisten, die nenne ich die Ermöglicher oder Possibilisten, haben ja vor mir auch schon viele so genannt. Das sind die, die sagen, einfach ist es nicht, egal ob es jetzt Klimawandel betrifft oder eine Pandemie, einfach ist es nicht. Es war noch nie einfach, wir haben schon sehr viel erreicht, aber wenn ich meinen Beitrag leiste, wenn ich einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leiste, dann können wir es gemeinsam schaffen. Mhm. Und das ist genau das, was ich dann nenne, das ist eine aktive, kollektive Lösungsbegabung, wo wir dann sehen, wenn jeder seinen Beitrag, wenn jeder von uns Beiträge zu leisten bereit ist, dann gibt es eine Lösung.
OF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.
Radio Burgenland, da spielt die Musik, da haben wir die besten Gäste in Mahlzeit Burgenland. Bei uns zu Gast Professor Markus Hengstschläger. Herr Professor, Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch auch darüber, dass wir Menschen, die natürlich so gerne über unsere Zukunft Bescheid wissen, Orakel, Wahrsager oder auch Meteorologen, das gefällt uns. Warum ist der Mensch nicht in der Lage, in der Gegenwart zu leben? Weil Sie vorhin auch gesagt haben, achtsam ist wichtig, Achtsamkeit wäre ein Schlüssel zur Lösungsbegabung.
Also ich glaube, ich schließe mich einerseits einmal Ihrer Meinung an, wenn Sie sagen, ja, es könnte ein bisschen mehr Gegenwart sein. Damit meine ich vor allem auch, dass man sich sozusagen auch etwas flüchtet vor dieser Verantwortung manchmal in der Gegenwart, indem man sagt, ja, man weiß ja eh nicht, was kommt und ob das überhaupt was ändert und so weiter. Ich habe ganz am Ende meines Buches Nestroy, Johann Nepomuk Nestroy, zitiert mit dem Satz, warum soll die Gegenwart dem ihre Blicke schenken, der immer mit der Zukunft kokettiert? Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber schon klar, wir wollen uns natürlich vorbereiten, wir wollen uns rüsten und vor allem, wir wollen ja die Zukunft auch gestalten. Und dafür braucht es die entsprechende Gegenwartskompetenz, dafür braucht es eben den Umgang mit dem Heute, mit dem Jetzt. Und hier geht es mir schon darum, dass ich glaube, dass es viele Wege gibt im Heute, wie wir uns nicht nur rüsten, sowohl für Vorhersehbarkeit, aber auch eben, und das ist der interessante Aspekt, für Dinge, die nicht ganz so vorhersehbar sind. Also man spricht ja immer, wenn man von der Pandemie spricht, oder nicht man spricht immer, aber ganz gern wird davon gesprochen, ja, das war nicht vorhersehbar und so weiter. Faktum ist, eine Pandemie ist etwas Vorhersehbares. Dass Pandemien kommen können, sie sind schon oft in der Menschheitsgeschichte gekommen und sie werden auch immer wieder kommen, das ist vorhersehbar. Nicht vorhersehbar ist, welcher Erreger wann in welchem Ausmaß die Menschheit trifft. Also es ist ein gutes Beispiel für diese Kombination aus Vorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Und ich sage, mit Vorhersehbarkeit kann man mit sehr fokussierten Strategien umgehen. Wenn ich schon weiß, was kommt, bereite ich mich darauf vor, fertig. Und bei Unvorhersehbarkeit, und das ist etwas, was wir auch lernen müssen und zur Lösungsbegabung gehört, brauchen wir eine hohe Flexibilität, eine hohe Individualität, schnelle Reaktionsfähigkeit und sowas wie Resilienz. Dass wir auch sagen, wenn da etwas nicht klappt, wir stehen wieder auf und machen wieder weiter. Mhm. Und viele dieser ungerichteten Kompetenzen rüsten uns eben ideal für den Bereich, wo ich sage, du, es ist nicht alles vorhersehbar im Leben.
Mut ist auch etwas, was in seinem Buch vorkommt. Wir haben gehört, in Bewegung bleiben, das hält uns lösungsbegabt, das lässt uns flexibel bleiben, für die Dinge, die auf uns zukommen, die wir nicht vorhersagen oder berechnen können. Mit seinem Buch Die Lösungsbegabung, Markus Hengstschläger, unser Mahlzeit-Burgenland-Gast. Was halten Sie von dem Sprichwort, tot gfircht ist arg Sturm, Herr Professor?
Also es ist natürlich ohne Zweifel so, dass wenn man neue kreative Wege einschlagen will, wenn man neue Ideen verfolgen will, dann muss man einen Mut haben, Neuland betreten zu können. Das ist einmal ohne Zweifel so. Jetzt müssen wir uns fragen, haben wir ausreichend davon und wenn nicht, was steht uns denn da entgegen? Und da gibt es schon ein paar Phänomene, die aus der Biologie, ich sage jetzt mal auch evolutiv, uns begleiten. Das eine ist, dass wir sagen, wir haben eine Neigung dazu, ich sage mal schlechten Nachrichten oder dem Bösen, dem Schlechten mehr Bedeutung beizumessen als dem Guten. Das ist etwas, was in der Biologie sich verankert hat in uns, einfach weil wir reagieren wollen, schnell reagieren wollen auf Katastrophen, auf Bedrohungen und so weiter und da immer sagen, das müssen wir sofort wissen und immer und gleich wissen. Mhm. Das führt aber zu einem gewissen Verzerrungseffekt, sodass wir alle den Blick ein bisschen mehr in die eine Richtung als in die andere haben und das wirkt natürlich dem Mut, was Neues auszuprobieren, ein bisschen entgegen. Ein anderer Effekt, den man Availability Bias nennt, ist das, dass wir sagen, wir haben auch, selbst wenn wir jetzt statistisch wissen, das ist sehr unwahrscheinlich, wirkt entgegen, dass wir sagen, wenn wir aber ein Beispiel kennen, wenn wir jemanden kennen, dem das passiert ist, dann gehen wir sehr schnell davon aus, da wo wir ein Beispiel kennen, das muss wahrscheinlicher sein, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Sehr oft hört man ja bei Diskussionen, wenn man sagt, also das ist ja sehr unwahrscheinlich und dann sagt irgendwer, ja, aber ich kenne da einen. Mhm. Diese Verzerrungsmomente wirken ein bisschen diesem Mut, Neuland zu betreten, dann entgegen, weil man dann immer wieder durch irgendwas gebremst werden kann oder zumindest das Bild nicht ganz realistisch ist. Auf der anderen Seite sage ich Angst, ist auch ein sehr wichtiges, evolutionsbiologisch sehr wichtiges Gefühl. Es hat den Homo sapiens, den es jetzt 300.000 Jahre auf diesem Planeten gibt, eigentlich überhaupt ermöglicht zu sein, was er ist. Er muss ja fliehen können, er muss ja in dem Moment der Bedrohung schnell reagieren können, fokussiert, konzentriert reagieren können und dieser ganze physiologische Prozess, der im Körper ausgelöst wird, in Angst, in der Furcht, der ist ja wichtig. So, das heißt, ich bin der Meinung, Angst hält auch Abwägungsprozesse aufrecht. Also ein Mensch ohne Angst, Mut ohne Angst, rutscht sehr schnell in Dummheit, weil die Abwägungsprozesse nicht mehr aktiv sind. Das heißt, wofür ich plädiere, wenn es um Lösungsbegabung geht, um das Entwickeln von neuen kreativen Ideen und Ansätzen, dass man das richtige Verhältnis zwischen Mut und Angst einstellen und herstellen. Das bedeutet nicht, dass man völlig angstfrei ohne Abwägung durchs Leben gehen soll und dann immer wieder sozusagen die Neigung hat, auch Dummheiten zu machen. Auf der anderen Seite, zu viel Angst, und das wissen wir alle, zu viel Angst lähmt. Und Lähmungen durch zu viel Angst wirken ganz definitiv der Lösungsbegabung wieder entgegen.
Was tun Sie persönlich, wenn Sie merken, da nimmt eine Sorge überhand und lähmt mich?
Also, es ist ein Phänomen, das muss man ein bisschen genauer erklären, dem ich zwei ganz große Bedeutungen beimesse. Und das ist, man sagt ja, wir alle sind uns einig, das Herz des Menschen schlägt rund um die Uhr, gar keine Frage. Aber trotzdem, wenn es um neue, innovative Lösungen geht und wir sagen im Unternehmen oder im Privat, jetzt brauchen wir mal eine Idee, dann sagen wir ganz gern, so, jetzt schalten wir mal unser Gehirn ein oder schalte einmal dein Gehirn ein. Hier muss man wissen, das Gehirn kann der Mensch auch nicht ein- und ausschalten, aber das Gehirn schaltet um. Und zwar gibt es den einen Modus, wo wir sagen, wir beschäftigen uns gerade aktiv mit etwas, denken darüber nach, was wir gerade tun. Und der andere Modus ist der sogenannte Ruhezustand oder Standby-Modus. Und bei diesem Standby-Modus schalten sich Gehirnregionen des Menschen an, die man unter Default-Mode-Network oder besser gesagt Ruhezustandsnetzwerk im Gehirn kennt. Das sind ganz bestimmte Regionen des Menschen im Gehirn, die sich dann einschalten, wenn wir in so einem Ruhezustand sind. Und so ein Ruhezustand tritt dann ein, wenn der Mensch etwas tut, wo er über das Tun selbst nicht aktiv nachdenken muss. Joggen, duschen, Rasenmähen, Rosen schneiden, Tagträumen. Nun wissen wir aber, dass auf der einen Seite, ich habe gesagt, zwei Effekte sind immer wichtig. Der eine Effekt ist, dass dieser Ruhezustand, dieser Prozess, wo diese bestimmten Hirnregionen eingeschaltet werden, uns Erholung, uns auch wieder und im Sinne auch der Resilienz auch sozusagen wieder die Möglichkeit geben, wieder Kraft zu sammeln. Auf der anderen Seite aber wissen wir auch, und jetzt im Zusammenhang mit Lösungsbegabung, da ist noch ganz, ganz viel Forschung notwendig, da ist noch vieles, was man aufklären muss, aber diese Default-Mode-Network-Regionen im Gehirn des Menschen stehen unter Verdacht, etwas mit Kreativität zu tun zu haben. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt diesen Standby-Modus anschaltet, dann besteht eine hohe Chance, dass man Inspirationen geistert, für neue Ideen hat. Und viele von uns kennen das, wenn man sagt, das ist mir beim Duschen eingefallen oder beim Spazierengehen oder beim Joggen, habe ich dann die Idee gehabt. Wichtig ist mir nur, es fällt uns natürlich nur dann im Ruhezustand etwas ein, wenn wir uns im aktiven Zustand mit dem ganz stark beschäftigen. Also wenn ich joggen gehe und dann fällt mir nichts über Quantenphysik ein, sondern maximal wann überhaupt etwas über Genetik, weil ich mich mit dem in meinem Leben beschäftige.
OF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.
Mahlzeit Burgenland, 10 nach 12. Es gibt die Optimisten, die Blauäugigen, die sagen, die werden es schon richten. Es gibt die Pessimisten, die meinen, die Welt ist schlecht, das wird nichts mehr. Und es gibt die Possibilisten, die sagen, es ist schwierig, aber vieles ist möglich. Zu diesen gehört unser Gast mit seinem Buch Die Lösungsbegabung bei uns via Telefon, Markus Hengstschläger. Herr Professor, werden sich die Menschen jemals ändern? Uns gibt es seit 300.000 Jahren circa in der Form. Wir waren sehr erfolgreich. Wir haben angeblich noch unsere Körper aus der Steinzeit, aber die Zeit stellt Herausforderungen. Bleiben die Menschen gleich oder werden sie sich verändern?
Also ich glaube, ganz offen gesagt, um die Probleme, die wir haben, und da sind ja auch einige selbst gemacht und einige sozusagen stark selbst beeinflusst, um die Probleme lösen zu können, müsste sich der Mensch in dem Sinne ja auch gar nicht ändern. Das ist gar nicht der Ansatz, denn der Mensch ist, wenn man es sozusagen einmal rein faktenbezogen bezieht, ein sehr lösungsbegabter Mensch. Jeder Mensch ist grundsätzlich, wenn auch mit individuellen Unterschieden, lösungsbegabt. Jeder Mensch ist vernunftbegabt und der Mensch ist auch ein sehr soziales Wesen von seiner Grundanlage her. Die Frage ist eben jetzt, was wir daraus machen, ja? Wie wir das einsetzen und wie oft wir uns darauf besinnen oder wie sehr wir uns von anderen Einflüssen, welcher Form auch immer, sozusagen davon abhalten lassen, diese Anlagen, diese Begabungen, diese Veranlagungen auch richtig einzusetzen. Das heißt, mein Appell ist ja gar nicht der, dass ich sage, wir sollten da jetzt den Menschen ändern, um Gottes Willen, und diese Idee, die da so ein bisschen immer wieder auch in der Literatur auftaucht, irgendwann wird man durch Genoptimierung einen Menschen, einen Homo Deus herstellen, der wird jedes Problem der Menschheit aus dem Ärmel schütteln, für jedes Problem eine Lösung aus dem Ärmel schütteln. Das entbehrt nicht nur jeglicher wissenschaftlicher Grundlage zum aktuellen Zeitpunkt. Es wäre auch ethisch aus meiner Sicht überhaupt gar nicht vertretbar und anzustreben. Aber was schon eine Idee ist, dass wir sozusagen sagen, was sind die großen Potenziale des Menschen, die großen Begabungen des Menschen und dieser Begabungen sich zu besinnen, das ist wirklich der Ansatz für die Zukunft.
Bei uns zu Gast einer der bekanntesten Wissenschaftler des Landes, vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, Markus Hengstschläger. Herr Hengstschläger, Sie haben gerade gemeint, die Menschheit ist lösungsbegabt. Ihr Buch heißt Die Lösungsbegabung. Gibt es bestimmte Eigenschaften, menschliche Qualitäten oder einfach nur Dinge, die Menschen tun, derer wir uns nicht so bewusst sind als Möglichkeit, eine Krise zu lösen, wo Sie sagen, darauf kann ich hinweisen, darauf könnten Menschen mehr setzen?
Also ich glaube, ein Punkt, ich habe ja viele verschiedene Strategien im Buch präsentiert, wie man seine Lösungsbegabung bei sich selber oder seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Leben lang dann aktiv halten kann oder immer wieder aktivieren kann. Und ein Punkt, dessen man sich, glaube ich, gar nicht aktiv so sehr bewusst ist, aber das kann man einmal in Erinnerung rufen, ist, dass der Mensch an Schnittstellen besondere Fähigkeiten hat, wenn es darum geht, kreative neue Ideen zu entwickeln. Die Familie der Medici ist durch vieles bekannt geworden, eine Unternehmerfamilie und Mäzene, die in Florenz die Renaissance dadurch beflügelt haben, dass sie Schnittstellen ermöglicht haben. Schnittstellen zwischen Politikerinnen und Politikern, zwischen der Wissenschaft, Kunst und Kultur, dem Handwerk, der Wirtschaft, was auch immer. Wir wissen das, und das ist auch nach den Medicis benannt in der Literatur, dieser Medici-Effekt, dass man sagt, dass an diesen Schnittstellen von Menschen aus verschiedenen Disziplinen, von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und, an den Schnittstellen, wenn man gemeinsam an diesen Schnittstellen über neue Lösungen nachdenkt, dann entstehen dort mit höherer Wahrscheinlichkeit kreative, innovative, neue, inspirative Ansätze. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein, weil natürlich jetzt in dieser Zeit der Pandemie wir in so einer Art neuen Biedermeier jetzt immer wieder auch im Lockdown besonders zurückkehren, wo wir uns natürlich voneinander, ich sage mal, distanzieren müssen im physikalischen Sinn. Aber diese Schnittstellen zu bilden, wie auch immer und wann auch immer, ist eine perfekte Voraussetzung, neue Ideen, neue Lösungen generieren zu können. Und dessen müssen wir uns immer wieder besinnen.
Schnittstellen, Kunst, Kultur, Wissenschaft, was kann ich mir darunter konkret vorstellen, auch als Einzelner?
Ja, also ganz konkret, wenn man ein Thema hat und man sagt, das ist ein Thema, sei es im Privat- oder im Berufsleben, dann ist man momentan gar nicht, da kommt man nicht so schnell auf die Idee zu sagen, ich sollte dieses Thema vielleicht einmal mit Leuten diskutieren, die gar nicht aus der Branche sind oder die mit einem ganz anderen Hintergrund an diese Frage herangehen. Aber es passiert sehr, sehr oft in Runden, sei es beim Abendessen oder wo auch immer, wo Menschen mit verschiedensten Hintergründen, beruflich, privat, kulturell und so weiter, die verschiedensten Disziplinen vertreten, dann über eine Sache diskutieren. Und dieser Prozess, wo eben Schnittstellen zwischen diesen Disziplinen dann entstehen, der steigert die Wahrscheinlichkeit für neue kreative Ideen. Und ich glaube, das kennen wir auch, aber wir müssen uns dieser Sache auch immer wieder besinnen und das auch zulassen, dass diese Schnittstellen oder sie sogar aktiv individuell suchen. Wir haben in Oberösterreich einen Think Tank, Academia Superior, und da hat uns jahrelang der ehemalige Herausgeber des Harvard Business Review, Alan Weber, begleitet, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt die Daumenregeln, und jetzt aus dem Englischen übersetzt ist eine Daumenregel, die ich für sehr wichtig halte: Man soll immer wachsam und achtsam sein, weil es gibt überall Lehrerinnen und Lehrer, von denen man im Leben was lernen kann und wenn man mit denen in Diskussion tritt, neue Ideen entstehen können.
OF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.
Mahlzeit Burgenland. Hat es bei Ihnen auch ein paar Mal Klick gemacht, als unser Gast heute erzählt hat, wie man in Bewegung bleibt, wie man achtsam bleibt, wie man Probleme lösen kann, zum Beispiel, wenn man dran kiefelt, einfach mal joggen gehen oder etwas tun, was sich wiederholt und dadurch einen Ruhezustand zu erzeugen, der zu kreativer Lösung führt. Markus Hengstschläger ist bei uns zu Gast mit seinem Buch Die Lösungsbegabung. Herr Hengstschläger, jetzt sind wir neugierig auf Ihre schnellen, problem- und lösungsorientierten Antworten. Bereit für die letzten Fragen?
Ja.
Gut, ich bin.
Bemüht.
Ich träume oft von.
Einer wirklich neuen, guten wissenschaftlichen Idee.
Als Kind war ich.
Fleißig, konsequent.
Ärgern. Ärgern kann man mich mit.
Ignoranz.
Erotisch finde ich.
Meine Frau.
Ich bin ein ganz guter.
Lehrer an der Uni.
Ich bin stolz auf mich, weil
ich immer mehr jungen Menschen bei ihrer Karriere helfen kann.
Ich freue mich auf
das Lachen meiner Frau, wenn ich sie beim nächsten Mal wiedersehe.
Ich wünsche Ihnen viel Lachen, viel Erfolg für Ihre Arbeit. Danke für die interessanten Ansätze und Gedanken. Herr Hengstschläger, alles Gute für Sie.
Dankeschön. Ich sage danke für die Einladung.
Auf Wiederhören.
Mahlzeit Burgenland. Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland. Und online auf burgenland.orf.at.